du der Herr bist. Du bist der König aller Könige. Jesus, in deinem Namen, da müssen sich alle Mächte, Fürsten und Gewalten ihre Knie beugen, denn du bist der Herr. Oh, wir preisen dich, wir beten dich an und geben dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Preis Gott. Heute habe ich ein gutes Thema. Wie wird man gesegnet? Wie kann man sein Leben vermehren? Wie kann man das Optimalste aus seinem Leben machen? Das sind meine Gedanken, die ich heute bewegen möchte. Wir sind geboren, um gesegnet zu werden. Wir sind geboren, um erfolgreich zu sein. Und in meiner Bibel heißt es, der Segen Gottes macht uns reich ohne Mühe. So, das ist die Botschaft, die ich heute habe. Ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich auch ein gutes Thema. Wie lernt man oder wie lernt man im Leben? Denn das Leben ist ein ständiges Lernen. Mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt, wir waren der Landwirte, der Mensch wird alt wie eine Kuh und lernt immer mehr dazu. So, und wir lernen immer mehr dazu. Morgen wird also das Thema sein Lernen, am Sonntag wird das Thema sein richtiges Beten. Nur nebenbei, ganz herzlich eingeladen. Wie segnet uns Gott? Wie funktioniert der Segen und was muss ich anstellen, damit ich gesegnet werde? Muss ich besonders brav sein, fromm sein, religiös sein, geistlich sein, viel beten oder viel singen oder viel Bibel lesen, viel in die Kirche gehen? Was muss ich tun, um gesegnet zu werden? Zuerst einmal, in der Bibel heißt es im Psalm 37, halt dich an einem Gesegneten und du wirst gesegnet. Und der Gesegnete heute ist für mich der Herr Jesus Christus. Wenn du dich an Jesus hältst, wirst du gesegnet werden. Wenn du bei Jesus bleibst, und meine Bibel sagt, und Jesus sagt selbst, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es wird klappen, ihr werdet gesegnet sein. Es ist eine interessante Sache, solange der Lot, der Neffe von Abraham, beim Vater Abraham blieb, zum Abraham hielt, wurde er gesegnet mehr und mehr. Und als er dann nach Sodom gezogen ist, dann hat er den ganzen Segen und alles, was er erwirtschaftet hatte im Segen, verloren. Hat das Feuer gefressen und die Leute von Sodom. Solange sich ein Mensch sich von Gott leiten lässt, sich von Gott was sagen lässt, solange er noch auf Gott hört, wird er gesegnet. Also das ist, halt dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Solange ein Mensch mit Gott zusammenarbeitet und immer wieder fragt, lieber Gott, wie würdest du das machen, und sich von Gott inspirieren und beraten lässt, es wird gut gehen. Und solange sich ein Mensch vor Gott sich demütigt, bekommt er Gnade. Er wird gesegnet. Gnade ist nichts anderes als Segen Gottes. Wenn du Gott ehrst, wenn du Gott anbetest, wenn du Gott das Rechte tust, seine Gebote hältst, sein Wort befolgst, wirst du gesegnet. Wie heißt es in den letzten paar Kapiteln der Bibel? Wenn du der Stimme deines Herrn gehorchst, dann wirst du Erfolg haben. Überall, wo du auch hinkommst, selbst in der Wüste. So, dann geht es dir gut, wenn du dich an Gottes Wort hältst. Und solange ein Mensch sich mit Gott vereinigt, eins mit Gott ist, mit ihm zusammenarbeitet, geht's ihm blendend. Das übertreibe ich nicht. Das ist eine Wahrheit. Solange wir Gott respektieren, geht es uns gut. Solange der Segen Gottes auf unserer Seite ist, lösen wir die Konflikte. Denn der Segen löst die Konflikte. Oder der Herr zeigt uns, der liebe Gott zeigt uns, wie man die Konflikte löst. Segen ist, wenn wir von Gott geführt werden, wenn Gott uns an die Hand nimmt, wenn der Gott in unserer Angelegenheit mit im Spiel ist, wenn er mitarbeiten darf, dann passieren gewaltige Dinge. Also, ich möchte dir Mut machen, hör auf Gottes Wort. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Wo Gott das Haus nicht baut, arbeiten alle Arbeiter umsonst. Wo Gott die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich. Der Segen Gottes dreht alles um, stellt alles auf den Kopf. Der Segen Gottes macht alles anders. Sogar das Schlechte wird gut, wenn Gott segnet. Wenn Gott segnet, das Schlechte, alles dient dann zum Besten. Geht in die gleiche richtige Richtung, bleibt sogar bei wenig viel übrig. Das ist der Segen Gottes. Wenn Gott segnet, kannst du in einer Dürre, in einer mageren Zeit, in Notzeiten, Krisenzeiten, kannst du überleben. Ich denke nur an die Witwe in Sarepta. Sie wurde gesegnet, weil sie auf Gott hörte und Gott an erster Stelle setzte, wurde sie gesegnet. 18 Monate lang hat sie genug Öl gehabt, genug Mehl gehabt und jeden Tag bisschen Pfannkuchen, bisschen anders gemacht und so weiter, andere Form gegeben und hat gut gelebt. Wo Gott einen segnet, da geht's den Feinden, deinen Widersachern, deinen Gegnern schlecht, denn wenn sie dich angreifen, geht der Schuss nach hinten los. Denn in meiner Bibel heißt Psalm 23, im Angesicht unserer Feinde deckt Gott den Tisch. So, das Böse, das die Leute dir antun wollen, das trifft sie selbst. Sogar 10-fach steht in der Bibel. Und ich denke an die Geschichte von Josef. Die Brüder Josefs wollten ihn in die Pfanne hauen, haben ihn verkauft nach Ägypten. Und was passierte? Gott hat nach 20 Jahren den Josef zu Ehren gebracht, dass der Josef Prinz von Ägypten war. Sachverwalter der Kornkammer Ägyptens damals. Und nach 2 Jahren mussten die Brüder kommen und Brot kaufen. Und als er sich zu erkennen gibt seinen Brüdern, dann sagt er: Brüder, ihr habt böse mit mir gedacht. Ihr wolltet mich umbringen. Aber Gott hat alles Böse gut gemacht. Denn wenn ich nicht hierher gekommen wäre, wärt ihr alle verhungert. Hättet gar nicht überlebt, die ganze Dürre und die ganzen Notzeiten. So, der Segen Gottes macht alles gut. Sogar der Fluch wird zum Segen verwandelt. Sogar der Fluch, jeder Fluch. Und da können die Leute fluchen und schimpfen und sich unmöglich benehmen. Es wird gut, wenn Gott auf unserer Seite ist. So, wer nicht gesegnet ist, der kann arbeiten, so viel er will, kann rennen, so viel er will, kann sparen, so viel er will, es bleibt nichts übrig. Wie gewonnen, so zerronnen. So, das ist, wenn Gott uns nicht segnet, wenn Gott nicht uns hilft, ist alles vergeblich. Und wenn Gott uns segnet, können sogar 5 Brote, Tausende speisen. In Habakuk, Kapitel 1, Vers 5 und bis 10, da stehen folgende Verse. Ich will nur stichwortartig zitieren. Da heißt es: Nun achtet auf euch, wie es euch geht. Und wir sollen unser Leben anschauen. Sind wir gesegnet oder sind wir nicht gesegnet? Da heißt es in Haggai hier: Ihr seht viel und bringt wenig ein. Verstehst du? Ihr arbeitet fleißig. Ihr esst und ihr werdet doch nicht satt. Wenn ihr daran denkt, die heutige Nahrung, die sättigt die Menschen nicht mehr. Die müssen fressen, 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 fressen und nochmals fressen, weil die Nahrung keine Werte mehr hat. Ist alles nur Weißmehl und Weißzucker und so weiter. Ihr trinkt viel und der Durst bleibt immer noch da. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht wärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einem löcherigen Beutel, wo die Diebe nachkommen. Also, kennst du solche Leute? Also, die viel essen und doch nichts werden. Und die können Diät essen, so viel sie wollen. Das klappt doch nicht. Denn wahres Leben, wahre Gesundheit kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So. Es geht, schaut euch an, sagt Gott hier. So spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut zuerst das Haus Gottes. Das soll mir etwas Angenehmes sein. Und ich will dann meine Herrlichkeit unter euch erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig und immer weniger und immer minderwertiger. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich sogar weg. Also es bringt nichts, ohne den Segen Gottes zu wirtschaften, zu haushalten. Warum? Und Gott sagt uns klipp und klar: Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt in sein Haus, will nur in seiner Wohnung schön und gut und bequem haben, und ich muss in eine Bruchbude wohnen, sagt der Herr hier, so anders übersetzt. Darum hat der Himmel über euch Tau und den Segen zurückgehalten, und da wächst auch gar nichts Richtiges, weil das Haus Gottes wüst gelassen wird. Und unser Segen und der Segen hängen davon ab, und das ist die Botschaft, was mich heute bewegt, von meiner Beziehung zum Haus Gottes. Und ich meine nicht zur Kirche und auch nicht zur Gemeinde, sondern zum Haus Gottes, wo der liebe Gott wohnt, zu seinem Thron, zu dem Himmel, ja. Und wenn du keine richtige Beziehung zum Himmel hast, dann wird der Segen auch nicht fließen. Und da ist alles zerronnen, sobald du anfängst zu arbeiten. Du mühst dich ab, musst 2, 3 Arbeitsstellen beziehen und alle anderen kassieren, nur du nicht. Der Staat, die Fresser, die Heuschrecken, so wie es in der Bibel heißt. Und Gott sagt: Wenn du mich an erster Stelle setzt und den Zehnten in mein Haus bringst, dann will ich den Fresser fernhalten. Denn der Segen ist, dass nichts aufgefressen wird, dass nichts verrottet, dass nichts verkommt, dass es erhalten bleibt. Und wenn ich dran denke heute: Die Leute, die nicht unter dem Segen Gottes sind, die gehen nach der Mode, die kaufen jeden letzten Schrei und die fragen: Wo ist das Geld geblieben? Wo ist das Geld geblieben? So, der Segen Gottes. Wenn die Ehe, die Beziehung nicht gesegnet ist, dann können wir machen, was wir wollen, wo Gott nicht das Zentrum ist. Das ist das Haus, die Mitte. Da geht es nur schief. Da heißt es: Der Haussegen hängt schief. Verstehst du? Der Haussegen. Du kannst beten, so viel du willst, es wird nicht besser, wenn Gott nicht segnet. Weißt du, heute haben die Leute für alles Platz, nur nicht für Jesus, so wie damals in Bethlehem. Für alles Platz, nur nicht für Jesus. Wir haben keinen Raum für Jesus. Deshalb, und mein Haus liegt brach, ist ein Stall, ist ein Schuppen, ist eine Bruchbude. Das ist schlimm. Ich denke nur an Weihnachten, kein Raum in der Herberge. Was wäre passiert, wenn der Herr Jesus mit Freuden aufgenommen worden wäre und wenn gleich irgendjemand gesagt hätte, Herr Jesus, komm doch zu mir, ich habe noch ein Zimmer für dich frei. Für alles haben die Leute heutzutage Platz. An allem sind sie interessiert, nur nicht an dem Sohn Gottes. Das ist die Tatsache. Sie halten sich nicht an dem Gesegneten. Und wenn wir uns nicht an dem Gesegneten halten, egal wie groß der Gesegnete ist, dieser Herr Jesus war nur ein Bambino, ein kleines Baby. Aber die Menschen sind gesegnet worden, die zu ihm kamen, die Weisen aus dem fernen Osten, die Hirten. Darum ist Matthäus 23, Vers 38, euer Haus wird wüst gelassen werden, meint das Haus Israel, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Von der Beziehung zum Herrn hängt der Segen ab. Halt dich am Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Nicht alles, was nach gesegnet aussieht, ist gesegnet. Wir müssen herausfinden, wer ist der Gesegnete. Viele können sagen, ich bin gesegnet, aber du sollst es an den Früchten erkennen. Weißt du, viele können fromm schwätzen und was vormachen und was auch immer ist, aber sind wir wirklich gesegnet? Schaut euch, wie es euch geht. Und der Herr sagt, euer Haus wird wüst gelassen werden und wird eine Behausung der Dämonen. Der Segen braucht immer eine Unterkunft. Egal was es ist, mach Raum für den Herrn, dass der Herr zu Hause sein kann. Sonst, wenn der Herr nicht bei uns sein kann, dann gibt es Dämonen und die fressen alles auf. Das sind die Heuschrecken und die Heuschrecken kommen dann aus Viren, aus Krankheiten, aus Bazillen und was weiß ich, wie sie alle auch aussehen wollen. Gott muss irgendwo bei uns zu Hause haben, sein. Er wollte in einer Stiftshütte wohnen, das war sein erstes Zuhause. Die Hütte Gottes unter den Menschen lesen wir in der Offenbarung. Und da ist kein Kranker, kein Tod, kein Geschrei, keine Angst. Selbst der Tod ist nicht gleich das Panische, denn wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben. So, Gott braucht ein Zuhause, eine Bleibe und Salomo baut dann dem Herrn einen Tempel und er sagt, oh Gott, ich baue dieses Haus, ich möchte dich an erster Stelle stellen. Egal, was der Salomo auch war. Weißt du, er war nicht der Heiligste, er war nicht der Frömmste, er war nicht der Edelste, aber er hat dem Herrn ein Haus gebaut und Gott hat ihn gesegnet und zwar sehr reichlich. In 1. Könige 8 von Vers 27 lese ich und da betet er, Herr, lass deine Augen offen stehen über diesen deinem Haus Tag und Nacht, über diese Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name wohnen oder mein Name sein. Es geht immer wieder um den Namen. Und was für ein Name ist? Jesus. Jesus und nochmals Jesus. Und du wolltest hören das Gebet, das mein Knecht an dieser Stelle betet. Und du wolltest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten an dieser Stätte. Und wenn du sie hörst, dann bist du ihnen gnädig. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott uns hört. Und das ist der Segen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Das Haus Gottes soll eine Stätte der Seelsorge sein, der Versöhnung, der Rechtsprechung. Das war das Haus Gottes. Da sollen die Dinge wieder geordnet werden. Und dann heißt es hier weiter, wenn jemand an seinem Nächsten sich versündigt hat und so wird und in einem Fluch auferlegt wird, so soll er einfach in das Haus fliehen und dieser Fluch wird von ihm genommen werden. So viele Menschen sind verflucht, weil sie nicht auf die Stimme Gottes gehört haben. Und so weiter. Und der Herr sagt, und dann will ich Regen schicken, dann will ich mich ihnen offenbaren und ich will wieder Recht sprechen. Und was ist Recht sprechen? Ich will segnen. Ich will wieder das geben, was die Menschen verdienen. Und wir Menschen verdienen wirklich Gutes, Brüder und Schwestern. Wir verdienen das Beste. Denn Gott will sich in den Menschen offenbaren. Und Gott hat uns geschaffen, dass wir zu seiner Ehre sind. Wir haben am Mittwoch darüber gesprochen. Wir sind geschaffen zum Lob Gottes. Wie kriege ich das? So, das Haus Gottes soll eine Zufluchtsstätte sein für uns in der Not, in Schwierigkeiten. Aber wenn du nichts hast, willst du hingehen? Als Petrus aus dem Gefängnis entlassen wurde, er ging zu den Seinen, denn die haben gebetet. Und er wusste, hier kann ich bleiben, hier bekomme ich Leitung, hier wird mir gesagt, wie es weitergeht. Oder als Saul von Tarsus sich auf der Straße von Damaskus bekehrt, hat der Herr gesagt, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. In der Stadt gab es eine Gemeinde, gab es einen Bruder Ananias, und der hat ihm gesagt, wo es lang geht. Wenn dein Volk, das sagt, hier ist das, dieser König Salomo in seinem Gebet, wenn dann dein Volk Israel von Feinden geschlagen wird, das alles passiert. Weißt du, glaub doch nicht, wenn du an Gott glaubst, dass du keine Hindernisse, keine Probleme, keine Schwierigkeiten hast. Wir haben zu kämpfen. Und zwar 5-Fronten-Krieg, links und rechts, nach vorne und hinten und oben. Wir haben, und sogar noch von unten, diese Mächte, Fürsten und Gewalten, die uns angreifen. So, wenn du von deinen Feinden angegriffen wirst und so weiter, dann sollst du in diesem Haus gehen und flehen und sagen, Herr, steh uns bei, und du wirst sehen, dass der Herr vom Himmel handelt. Ich denke nur an die Geschichte vom Hiskia. Der Hiskia wurde bedrängt von den Assyrern, belagert, und dann dieser Assyrer-König schreibt ihm einen Brief, gib auf, resigniere, kapituliere, und er nimmt dies alles und sagt, lieber Gott, lies mal, was der Kerl da geschrieben hat. Du sollst Gott alles sagen können und dürfen, und du brauchst eine Stätte, wo er sich offenbart, wo er begegnet. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Wenn der Himmel verschlossen wird, wird es nicht regnen, heißt es in der Bibel. Und wenn du gesündigt hast, wird Gott nicht handeln. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Sünde entfernen. Und gerade das Haus Gottes ist eine Stätte, wo wir die Sünde loswerden. Die Sünde abarbeiten unter Umständen. Das müssen wir auch. Viele Menschen denken, Jesus hat meine Sünden am Kreuz bezahlt. Nein, solange ich lebe, wir müssen unsere Sünden mit abarbeiten. Wiedergutmachen. Und Wiedergutmachung ist ein ganz großes Thema in der Bibel. Und dann sagt Gott, ich werde diese Dinge vergeben und euch den Weg des Lebens weisen, und ihr werdet wieder die Fülle haben. Und da heißt es weiter in diesem Gebet von Salomo, oder die Antwort, was Gott ihm sagt, wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre oder Getreidebrand oder Heuschrecken oder Raupen im Lande sein werden und von Feind eure Städte belagert werden oder irgendeine andere Plage oder Krankheit da ist, wenn er dann bittet und fleht und so weiter und hier hinflieht ins Haus Gottes, der wird von dieser Plage nichts mehr spüren. Verstehst? Die Plage wird vielleicht noch da sein, aber du wirst die Plage gar nicht spüren. Das ist hochinteressant hier, diese Stelle. Jeder, weißt du, der wird so viel Energie bekommen, so viel Immunstärke, dass die Plage gar keine Auswirkung an seinem Leben hat. Und du wirst hier wohnen, Gott, und du wirst uns hören. Die Gegenwart Gottes ist, was uns den Segen bringt. Und deshalb ist es so wichtig, nicht wie viel Schmuck, wie viel Gold in einem Gebäude hängt oder wie prunkvoll alles ist oder wie vollkommen und perfekt alles ist. Nein, wohnt der Herr dort. Das ist das Wichtige. Ist die Hütte Gottes unter den Menschen? Und dann heißt es hier weiter, und wenn ihr Probleme habt, welcher Art auch immer, ich werde euch eine Lösung schenken. Weißt du, oder eine Lösung zeigen. Segen braucht man zu Hause, Brüder und Schwestern. Wo bleibt der Segen? Der Segen ist da, wo man Jesus Raum macht. Komm, Herr Jesus. Verstehst du? Komm, Herr Jesus, segne uns. Wo der Heilige Geist braucht einen Raum, wo er sich aufhalten kann. Der Segen braucht einen Platz, wo er aufbewahrt wird, wie eine Vase, wie ein Gefäß, wie ein Krug. Der Segen braucht ein Zuhause, wo es gepflegt wird. Herr, ich brauche dich, ich muss dich immer wieder haben. Und der Segen braucht ein Zuhause, wo man jederzeit hinlaufen kann und schöpfen kann und annehmen darf. Und so viel nehmen kann, wie viel man braucht. Der Segen ist nötig für unsere geistliche Entwicklung. Und so arbeitet Gott an uns. Wenn wir im Haus Gottes sind, wir sind in seiner Gegenwart. Und wenn du zum Herrn kommst, du gehst nicht mehr so von ihm weg, wie du gekommen bist. Fantastisch. Der Segen kommt aus dem Jenseits. Der Segen kannst du nicht hier auf dieser Erde fabrizieren. Das können wir nicht herstellen in irgendeiner Fabrik. Mit natürlichen Mitteln und mit menschlichen Methoden. Der Segen kommt aus der Herrlichkeit Gottes. Und manchmal ist es so paradox. Du weißt gar nicht, hier war Gott. Hier war die Gegenwart des Herrn. Verstehst du? Du spürst etwas. Da ist etwas gewesen. Und ihr werdet das alles gar nicht erleben. Das werde ich euch wegnehmen, diese Plagen, was Gott hier gesagt hat. Ich werde euch nicht in den Stich lassen. Denn wenn du nicht gesegnet bist, es zerrinnt dir unter den Händen, was hast du in der Hand? Nichts wie Wasser, wie Sand. Es verläuft sich und so weiter. Und hier heißt es in der Bibel beim Propheten Haggai, löchrige Beutel habt ihr. Verstehst? Löchrige Beutel. Da ist Inflation, da ist der Fresser da, da sind Dinge, die dann alles abkassieren, da kommen Unfälle. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, wo ich nicht richtig den Zehnten gegeben habe. Ich habe so viel Lehrgeld gezahlt, Unfälle, Pleiten und Pannen und so weiter. Der Segen muss bewahrt werden. Einfach Gott will, dass wir treu sind. Ihm treu sind in kleinen Dingen. Und der Segen braucht eine Scheune, einen guten, sicheren Platz, wo man seine Schätze bewahrt, ein Tresor. Da braucht man, dass die Schätze aufgehalten oder gut bewahrt werden. In Malachi Kapitel 3, Vers 10 lese ich, bringt aber den Zehnten in voller Höhe, nicht drei Viertel, nicht 90% oder 80%, in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und dann prüft mich, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels auftun würde und den Segen herabschütte. Dann prüft mich. Weißt du, dann sagst du, oh Gott, ich habe dir den Zehnten all die Jahre treu gezahlt und jetzt bitte, jetzt bin ich in Not. Hilf mir. Wo bist du? Verstehst du? Du wirst erleben, dass Gott aus seiner Vorratskammer dir aufmacht, sein Lagerhaus, sein Magazin und sein Depot. Verstehst du? Und sagt, Kind, hier ist es. Was brauchst du? Bedien dich. Gott hat seine Gaben und Segnungen irgendwo gelagert. Und du musst wissen, wo sind sie gelagert? Wo ist sein Depot? Wo verwahrt er den Segen? Und Gott sagt, in meinem Haus muss genug Vorrat sein. Und immer wieder das Haus Gottes. Wie stehst du zur Gemeinde? Ach ja, das sind alles nur arme Leute, das sind was weiß ich welche. Gerade die armen Leute sind reich. Paulus sagt, wir sind arm und machen doch viele reich. Wir sind schwach und wir machen viele stark. Du musst nicht auf die Leute schauen, auf das Äußere, sondern ist Gott dort zu Hause? Vorrat? Hat er sich dort einquartiert? Viele Menschen, die schauen nur auf das Bodenpersonal und schauen auf die Leute. Aber wir sollen Gottes Haushalter sein und wir sollen uns an die Gesegneten des Herrn sein. Und deshalb halte dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet. Ich kann mich nicht an Jesus halten, ich sehe Jesus nicht. Aber ich sehe dich und mich und uns und meine Brüder und Schwestern. Und in 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dient einander. Jeder hat so einen Auftrag vom Herrn, dient einander. Und da heißt es, als gute Haushalter der mancherlei Gnaden Gottes. Das ist wie das, damit die Fülle in Gottes Haus wohnt, in der Gemeinde. Deshalb brauchen wir eine Gemeinschaft. Egal wie groß sie ist, ob es Hauskreis ist oder kleine Gemeinde ist oder, ich möchte fast sagen, in den kleinen Gemeinden offenbart sich Gott mehr als in großen. Da sind sie alle gesegnet. Verstehst du? Im kleinen Rahmen, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe auf der Bibelschule ein Problem gehabt. Weißt du, zu Hause, bevor ich auf die Bibelschule ging, habe ich so viel Wunder erlebt, so viel Gebetserhöhung erlebt, so viele Segnungen Gottes erlebt. Dann bin ich auf der Bibelschule. Ich habe gedacht, ich bin abgefallen. Ich habe nichts erlebt, bis Gott mir etwas aufgeschlossen hat. Weißt du, in der Bibelschule, da sind wir alle zusammen, den ganzen Tag, 24 Stunden. Und wir beten alle. Und wenn wir was erleben, erleben wir alle. Verstehst du? Und da erlebt die Gemeinde, da ist nicht mehr der Einzelne. Ich denke nur an Michael aus Ghana, einen Bruder, der war sehr arm und hat kein Geld gehabt, keine Unterstützung und kein Stipendium. Und dann hat er sein Portemonnaie am Altar ausgebreitet, das haben wir alle gesehen. Und wir haben gesehen, wie er sagt, lieber Gott, guck mal, ich habe nichts, aber ich muss Zahnpasta kaufen, ich muss das und das kaufen. Und er hat gebetet. Und ein paar Tage später hat gerade dieser Bruder einen Brief aus Schwenningen oder der Süddeutschland bekommen. Und da waren genau 20 D-Mark damals drin. Weißt du, Gott hat versorgt. Und das haben wir alle erlebt. Wir haben uns alle mitgefreut. Verstehst? Wir haben alle erlebt. Und genauso ist es in einer geistlichen Gemeinde. Und selbst wenn es nur drei Leute sind oder vier Leute sind, spielt keine große Rolle. Wir beten, wir hoffen auf den Herrn, wir warten auf den Herrn und wir empfangen. Und dann freuen wir uns alle. Und dann klatschen wir in die Hände und sagen, Halleluja, Gott ist gut. Aber du hast nichts erlebt, der andere hat auch nichts erlebt, aber wir haben zusammen alles was erlebt. Und das ist das Schöne dabei, dass damit Brot in meinem Kornhaus ist, sagt der Herr. Und dann heißt es weiter hier in 1. Petrus 10, wenn jemand predigt, dann soll er reden als das Wort Gottes. Wenn jemand dient, dann soll er tun aus der Kraft, die Gott ihm gewährt. Das ist Gemeinde. Und Das ist so wichtig, dass wir nicht in unserer Kraft dienen, sondern wir dienen in der Schwachheit. Jeder Einzelne hat irgendetwas von Gott bekommen. So, wir müssen mit dem Segen haushalten. Der Segen braucht Haushaltung. So, jeder hat etwas. Ich bin in einer großen Familie groß geworden. Das, weißt du, wir waren 8 Kinder. Und von den Kindern hat jeder eine Aufgabe gehabt. Das war Haushalten. Die Mutter wäre nie fertig geworden. Aber der eine musste Müll wegtragen, der andere musste die Schweine füttern oder was weiß ich. Der nächste die Ziege melken. So, wir haben alle was zu tun gehabt. Und jemand anders musste Wache schieben. Auch das gehört dazu. So, als Haushalter. Wir sind Haushalter mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und deshalb, wir bereichern uns. Viele Menschen verstehen Gottes Segen nicht. Die denken, da muss ein Loch im Himmel entstehen oder richtig runterschütten. Nein, der Segen kommt aus ganz anderer Art und Weise zu uns. Wenn du von Gott übernommen wirst, und jetzt pass auf, dann wirst du gesegnet und du wirst nicht überfordert. So viele Menschen, die denken, ich muss was machen, ich muss aktiv sein, die werden überfordert. Und der Wille Gottes ist nicht, dass du überforderst. In der Bibel haben wir eine Stelle für die Diener Gottes, für die Arbeiter Gottes, also für die Leviten. Wer darf ein Levit sein? Und wer darf im Heiligtum dienen? Der darf nicht schwitzen. Also der durfte nicht Gott dienen, wenn er Schweißausbrüche hatte. Wenn er keine Luft mehr gekriegt hat, verstehst du? Der darf nicht schwitzen. Und eigentlich der Segen ist, dass wir nicht schwitzen müssen. Wir müssen arbeiten, wir müssen dienen, aber Gott will nicht, dass wir schwitzen und stinken. In aller Liebe. Verstehst du? Das ist Gott. Er muss uns übernehmen. Er muss unsere Arbeit begleiten, dass wir sie ohne Murren tun, mit Freuden tun, gar nicht sauer sind. Ach, guck mal, die haben schon wieder nicht richtig geputzt, die haben nicht richtig gekocht oder die haben nicht richtig zubereitet, was weiß ich. Immer wieder reklamieren. Und, weißt du, wir sollen nicht erdrückt werden. Gott will keine Schikane, wenn wir ihm dienen. Das ist der Segen, ohne zu schwitzen. Wenn du dich übernimmst, und anfängst zu seufzen und zu stöhnen, dienst du nicht zum Lob Gottes. Und das ist kein Segen. Verstehst du, das ist mehr ein Fluch. Das ist ein Fluch. Weißt du, das ist eine Last und nicht eine Lust. In 1. Korinther 4, Vers 2 sagt der Apostel Paulus, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden. Verstehst du? Und ich richte niemanden, sagt Paulus. Die Haushalte sollen treu erfunden werden, dass sie das, was sie machen, gut machen, als Gott machen würden, nicht als dem Pastor, der Gemeinde, dem Bruder, der Schwester oder der Kirche. Nein, sie sollen dem Herrn dienen. Absolut nur dem Herrn, als die Haushalte Gottes. Wir sind ja bei Gott angestellt. Wir sind zum Heiland zurückgekommen. Dieser verlorene Sohn kam nach Hause und sagte, ich möchte nur einen Tagelöhner sein. Ich will gar nicht viel von dir, Papa. Ich will nur dir dienen. Und zwar freiwillig. Ich muss dir nicht dienen, so wie dieser eine, ich diene dir treu und so weiter, und mir hast es nicht gegeben. Gott will dir die Fülle des Segens schenken und zuteil werden lassen, und er hat so viel zu geben, aber wir müssen es zusammenarbeiten. Mit jedem einzelnen Bruder, mit jedem einzelnen Schwester. Jeder handelt in dem Auftrag, wo er Gott hingestellt hat, hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ich, du und so weiter. Wir haben alle eine Aufgabe. Und wir sollen nicht fluchen und nicht schimpfen. Ach, das ist wie schon wieder ein Gottesdienst, schon wieder ein Gebet, schon wieder ein Dienst. Nein, wir sollen mit Freuden dienen. Und wir sollen Spaß haben. Gott gibt und wir müssen lernen zu nehmen, wie man das macht. So, Christus hat uns freigekauft vor dem Fluch, Galater 3, Vers 13, folgende Verse. Und wir sollen nicht mehr fluchen. Wir sind freigekauft vom Fluch. Nicht nur, dass wir verdammt waren. Nein, wir sollen überhaupt nicht mehr verdammen, die Sachen. Wir sollen also glücklich sein, dass wir einfach was arbeiten dürfen. Ohne Widerspruch, ohne dass wir knurren, murren und schimpfen. Wer an Jesus glaubt, der dient ihm mit Freuden. Und Jesus fragt, wollt ihr auch weggehen? Bitte, wenn ihr wollt, wenn ihr mir nicht dienen wollt, geht nach Hause. Geht zu Mama. Es ist unser Auftrag, mit freiwillig Gott dienen. Gott will nur freiwillige Mitarbeiter haben oder gar keine. Freiwillig. So, und du erlebst die Dimension des Segens, wenn du anfängst, frei Gott zu dienen. Nicht, ich bin verdammt. Verstehst du? Ich bin verdammt, das und das und das zu tun. Nein, freu dich, dass du das Recht hast, das Vorrecht hast, Gott zu dienen. Dass es möglich ist noch. Dass du das darfst. dass du zugelassen wirst. Wer an Jesus glaubt, der hat den Fluch durchbrochen. Weißt du, diese ganze Verwünschung und all das Negative, der durchbrochen. Und der Teufel möchte, dass du unter einem Fluch stehst. Ich bin verdammt. Immer nur das Gleiche. Immer nur Blumen gießen, immer nur Stube putzen, immer nur Müll wegtragen, immer nur, was weiß ich, was du alles musst. Weißt du, wir sind nicht beim Kommunismus, Faschismus und Sozialismus und Katholizismus. Wir sind in der Freiheit der Kinder Gottes berufen. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da musst du nicht etwas tun, sondern du hast Freudigkeit, das zu tun. Wer Jesus gehört, der ist gesegnet. Halt dich an dem Gesegneten. Schau dir Herr Jesus. Hat er irgendwo gemurrt? Hat er irgendwo gesagt, Papa, Vati, ich muss den armen Judas, weißt du, der wird mich verraten. Ja, der hat die Leute genommen, wie sie waren, und hat aus denen das Beste gemacht, was er machen konnte. Wer an Jesus glaubt, ist mit Gott versöhnt, und dem können Dämonen nichts antun, der ist gesegnet. Weißt du, der Teufel, diese negativen Gedanken können dir nichts antun, du bist erlöst als Kind Gottes. Und du musst dich nicht ärgern über niemand, du bist erlöst von dem Fluch. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Fluch ist. Die denken auch, ahnen, was früher, was die Menschen gemacht haben, wer Negatives über einen gesprochen hat. Nein, viele sprechen über sich selbst Negatives und verfluchen sich. Fang an zu segnen, die Situation zu segnen, und gib dem Argen keinen Raum. Sei auf niemand neidisch, auf niemand eifersüchtig. Trag niemand was nach. Der Gläubige ist von Gott übernommen. Und weil er von Gott übernommen ist, wird er sich nicht übernehmen, Nummer eins. Und er wird die anderen annehmen, die noch nicht so weit sind. Er wird vom Segen übernommen, da ist so ein schönes Bild einmal in der Bibel, und der Segen wird euch übernehmen. Nicht nur, dass Gott uns übernimmt, der Segen wird uns übernehmen. Das fließt, das funktioniert. Israel war unter der Wolke des Segens, der Segen hat sie bedeckt. Und der Feind konnte sie nicht angreifen, solange sie unter dem Segen Gottes waren, solange sie in der Strömung Gottes waren, konnte der Feind, der Teufel oder die Amalekiter und wie sie auch damals alle hießen, ihnen nichts anhaben. Segen ist alles. Und jetzt pass auf, was ist Segen? Wie wird man gesegnet, ist mein Thema. Der Segen ist alles, was von Gott kommt, was echt ist und was wahr ist. Das ist der Segen. Und das meiste, was wir heute haben und auf dem Markt der Religion ist vieles Raubkopie. Ist gar nicht echt. Ist alles nur Dublé. Es glänzt wie Gold, aber es ist kein Gold. Es ist nicht mehr heilig. Weißt du, es kommt nicht vom Herrn. Weil vom Herrn kommt es nur, wenn es erbeten wurde. Nicht erarbeitet, erbeten. Der Segen muss erbeten werden. Herr, segne mich. Und dann, wir segnen einfach die vom Hause Gottes sind. Auch das ist so wichtig, die vom Hause Gottes sind. Du kannst nicht ungläubige Menschen segnen. Wenn du einen ungläubigen Menschen segnest, weißt du, was da passiert? Der wird noch schlimmer. Der wird noch gehässiger. Der kann das nicht vergebrauchen. Der weiß gar nicht, was ist mit mir los. Denn Segen ist nichts anderes als vermehren, als multiplizieren. Und deshalb, es muss vom Herrn kommen und nicht irgendwie, dass wir irgendwie uns was einbilden und einreden und einsuggerieren. Der Teufel stellt sich gerne als Engel des Lichts und sagt zu Jesus, mach sie zu Brot, die Steine. Oder mach das und machst. Und das, es muss Gott uns gegeben haben. Und es muss aus meinem Herzen kommen. Das ist Gottes Wille. Der Teufel weiß, was Anbetung ist. Deshalb sagt er zum Herrn Jesus, fall nieder und bet mich an. Und ich will dir alle Reiche dieser Erde geben. Er war der Herr dieser Welt, des Systems. Und er weiß, was Anbetung ist, denn der Teufel war mal der Musikant Gottes, der Anbetungsleiter Gottes. Er kennt die Technik, wie das funktioniert, die Anbetung. Denn alle Anbetung, die zu Gott kam, musste durch den Luzifer durchgehen. Er musste es erlauben. Er weiß, wie man die Instrumente bedient, wie man manipuliert und wie man suggeriert und wie man den Leuten was einredet und wie man die Leute in Trance versetzt. Er wusste das, wie man Ekstase den Leuten gibt und dass sie verrückt spielen und dann denken, das ist die Kraft Gottes. Er weiß, der Teufel weiß ganz genau, wie man einem Floh ins Ohr setzen kann. Deshalb, es muss direkt vom Herrn kommen. Und es direkt vom Herrn kommt, wenn du in deinem Herzen, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, im Heiligen Geist, im Gebet vom Herrn empfängst und nicht dein Wunschdenken war oder was weiß ich. Es muss vom Herrn kommen und nicht nur ein Floh ins Ohr. von irgendjemand. Der Teufel weiß das, um das Wesen der Anbetung. Der weiß, wie man manipulieren kann. Und die armen Christen blicken nicht durch, merken nicht, dass sie wieder so an die Nase rumgeführt worden sind. Gott kann man nur dienen, wenn man sein Wort hat und seinen Auftrag. Und meistens, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, ich sagte dir die Wahrheit, du willst nicht. Das Fleisch will nicht. Der Geist ist willig vielleicht, aber das Fleisch, das rebelliert. Weißt du, und da muss Gott einen überzeugen, und Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu einem Menschen. Ja, Herr, jetzt, du hast mich überredet, wie der Prophet Jeremia da. Sonst dient man seinem eigenen Willen, sonst dient man dem Irdischen, dem Sichtbaren. Und wenn du Gott dienst und Gott dich führt und Gott leitet, dann dienst du dem Unsichtbaren. Das ist ganz wichtig. Wir müssen lernen, dem Unsichtbaren zu dienen. Das ist erst der Segen. Da muss keiner sehen, da muss keiner Dankeschön sagen, da muss keiner anerkennen, da muss keiner die Streicheleinheiten geben und kein Orden und kein Titel. Viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Und der Teufel weiß, wer dich kanalisieren und umlenken kann. Ich habe eines festgestellt, ich habe mal eine Arbeit über Erweckung geschrieben und mir Gedanken gemacht über Erweckung. Jede Erweckung hat wunderbar angefangen. Die ersten 3 Jahre war Feuer und Flamme. Und dann wird es kanalisiert. Dann kommt eine Vereinsgründung, bauen wir eine Missionsschule, dann bauen wir ein Gemeindehaus, dann machen wir das, dann schicken wir ein paar Missionare wieder raus, dann machen wir ein großes Bibelstudium. Das wird alles so kanalisiert. Aber Gott will Originale haben. Und keine Kopien. Und wir sollen Originale bleiben. Und die Frage ist immer, nur Originale werden richtig gesegnet. Weizen bringt Weizen. Und nicht irgendwas anderes. Und dann werden Regeln aufgesetzt und so weiter. Und keine Erweckung hat hier länger gedauert als 3 Jahre. Denk auch die Erweckung in Pfingsten in Jerusalem. Weil das oberflächlich. Ach, das kennen wir jetzt schon alles. Und das wird dann zur Gewohnheit, zur Routine. Wenn du Gott dienst und Gott dich segnet, der Segen kann nicht zur Routine werden. Wir müssen jeden Tag neu uns vom Herrn segnen lassen, vom Herrn berühren lassen. Und bei vielen Menschen wird dann der Segen zu einem Steckenpferd. Weißt du, ja, zur Bedeutungslosigkeit. Das ist immer so bei uns. Wir singen die 3. Strophe in 9 Sprachen. Nein, es kann sein, dass wir gar nicht in Sprachen singen und dass wir gar nicht mehr richtig singen, sondern wir singen nur noch in Sprachen. Und weißt, und wie der Gottesdienst endet und anfängt, das müssen wir dem Heiligen Geist überlassen. Das können wir nicht selber bestimmen. Du willst was Gutes und der Teufel hackt ein, er ist so ein Hacker. Verstehst du? Der hackt ein und sagt, ja, das ist wunderbar, was du da machst. Und es braucht, rückt das Fleisch an den Vordergrund, die Menschen. Ich kenne deinen guten Pastor, ich kenne deinen guten Evangelisten, ich kenne deinen guten Musiker, ich kenne da, was weiß ich. Aber du dienst Gott nicht mehr mit dem Herzen. Nur noch von den guten Leuten wirst du geführt und geleitet. Und von den Gefühlen und seelisch. Und manchmal denken wir, das geht dann schneller und besser. Nein, Gott will in einer Schwachheit, dass wir in der Schwachheit ihm dienen. Und das ist der Segen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Pass auf, wenn Gott dich segnet und der Himmel dir nahe ist und wenn du Gott spürst, die Gegenwart Gottes spürst, dann pass auf, dann nimm nichts mehr von der Welt an. Franz von Assisi hat einmal eine Botschaft gehalten, wenn Gott dich segnet, nimm nichts mit in dieser Welt. Gott hat uns nackt rausgeschickt, praktisch arm, mit einer Jacke, einer Hose, ein paar Schuhe, nimm nichts mit. Verstehst du, wir sollen von der Welt nichts mitnehmen. Das ist die Botschaft, was der Franz von Assisi seinen Leuten gepredigt hat. Nimm nichts mit, was nicht von Gott ist. Und was du nicht brauchst, was alles überflüssig ist und unnötig. Lass uns drüber nachdenken. Eine großartige Botschaft hat er da gehabt. Alles, was nicht von Gott ist, das macht uns krank, das macht uns blind, das macht uns lahm, das beschwert uns, das bedrückt uns. Verstehst du, das alles noch mitschleppen, den ganzen Koffer? Verstehst du? Das belastet uns. Und deshalb sind so viele Christen belastet. Weil sie zu viel mitschleppen, was Gott nicht will, dass sie mitschleppen. Der Segen ist, dass du vom Augenblick zu Augenblick lebst. Das ist der Segen. Schau dir die Vögel an. Jesus sagt, schau die Spatzen an. Die sammeln nicht. Und die bauen keine großen Scheunen und sonst nicht. Die leben vom Augenblick zu Augenblick. Und wir Christen müssen lernen, von Augenblick zu Augenblick zu leben. Das ist der Segen Gottes. Gewiss, wir müssen planen und ein bisschen sparen, aber manche horten. Und dann heißt es in der Bibel einmal von diesem reichen Kornbauer, und wem wird das gehören, was du da zusammen gehortet hast? Viele sind belastet, weil sie immer wieder nur horten und horten und horten. Lass los. Versteht? Nur so viel, was du brauchst, mitnehmen. Das ist der Segen. Die fünf Brötchen. Der Junge hat nur die fünf Brötchen mitgenommen. Und aus diesen fünf Brötchen sind Tausende satt geworden. Nimm mit, was du brauchst. So viele Belastete werden dann schnell krank, weil sie zu viel mitgenommen haben, sich übernommen haben. Ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Ich bin müde, ich bin schlapp. Kein Wunder, du schleppst zu viel. Viele haben viel zu viel zugelassen. Sie haben sich überfordert. Der Segen ist nicht dazu da, dass du dich überforderst, sondern dass du überläufst. Verstehst du das? Du hast dein Maß voll, deine Schüssel ist voll, dein Gefäß ist voll und das andere läuft über. Das sollen andere profitieren, verarbeiten oder was auch immer ist. Wenn Gott dich segnet, musst du das Weltliche ablehnen. Also, wir Christen müssen eines unterscheiden können, die Geister unterscheiden können. Nicht alles ist Segen, was als Segen aussieht. Viele sind gar nicht nötig, dass du es hast und brauchst und dich befriedigt. Weißt du, willst von Babylon und von dieser Welt nichts mehr haben? Zu Abraham hat Gott gesagt, verlass das alles und ich will dir den Weg zeigen, wo du gesegnet und wie du gesegnet wirst. Und dann wartest du jahrelang auf deinen Isaak und er ist nicht da. Und dann sagt Gott, ich will dich wieder segnen und er führt uns und er fördert uns. Wir brauchen nichts von der Welt. Wir brauchen nichts von Babel. Wir brauchen nichts von Rom. Wir brauchen nichts von Berlin. Verstehst du? Die Gnade ist es, was uns stark macht. Wenn du einmal echt Jesus angebetet hast, dann gehst du einen anderen Weg nach Hause, so wie die Weisen aus dem fernen Osten. Du gehst nicht mehr nach Jerusalem, zum Herodes und sagst, ich habe den Heiland gefunden. Dann wirst du nicht der ganzen Welt erzählen, dass du den Heiland gefunden hast. Entschuldigung, Zeugnis ist wichtig. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Aber das ist nicht alles. Weißt du, die haben zu Hause erzählt, in Ekbatana, dort, wo sie kamen, aus dem fernen Osten. Du, wir waren bei Jesus in Bethlehem. Wir haben was Großes erlebt. Den König aller Könige. Du gehst nicht mehr nach einer echten Anbetung zum Herodes zurück, hast gar kein Verlangen mehr. Du hast Jesus gesehen. Und wenn du Jesus gesehen hast, dann wirst du die Perle nicht mehr vor die Säue werfen. Was es auch immer heißt. Denk drüber nach. Wenn Gott dich segnet, dann geht es nur um deine Beziehung zum Herrn. Nur um deine Beziehung zu ihm. Und der Teufel wird immer wieder versuchen, das alles auszublenden. Erzähl doch, geh jetzt. Jetzt hast du eine Missionsreise. Jetzt kannst du den Menschen unterwegs erzählen, was du alles erlebt hast. Nein, Gott muss uns die Menschen in den Weg schicken, denen wir erzählen sollen. Wie dem Philippus, den Kämmerer. Und der bekehrt eine ganze Nation, den Äthiopier. Der Teufel versucht uns immer wieder, Gott auszublenden, dass du etwas machst und denkst, ich muss jetzt erzählen. Weißt du, vom Flug zur Kanzel, wie ich das geschafft habe, wie ich das gemacht habe, oder vom Knast zur Kanzel, oder, weißt du, die Leute müssen gleich missionieren. Du musst nicht gleich missionieren. Paulus hat große Dinge mit Gott erlebt, ist sehr gesegnet worden geistig. Und erst nach Jahren schreibt er, ich weiß gar nicht, was mit mir los war, wo ich gewesen bin und so weiter. Ich bin entrückt worden bis im dritten Himmel und sah unaussprechliche Dinge. Aber das sind 14 Jahre vergangen. Manche sind nicht einmal richtig bekehrt und schon gehen sie als Missionare in die Welt hinaus. In aller Liebe. Weißt du, Gott will, dass er im Mittelpunkt steht. Dass er das Zentrum ist. Dass sich alles um ihn dreht. Und der Teufel sorgt, dass du irgendwie Menschen in den Mittelpunkt setzt. Oder dich selbst. Dein Ich, dein Ego. Ich habe Gott erlebt. Hört mir zu, Leute! Verstehst? Das will Gott gar nicht wissen. Wenn du Gott erlebt hast, werden die Menschen in deiner Umgebung merken, dass mit dir was nicht stimmt. Dass du, Gott begegnet bist. Schau, Moses musste nicht erzählen den Israeliten, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Sein Angesicht strahlte und die Leute mussten sagen, Moses, deck dein Angesicht zu, wir können das nicht verkraften. Wenn du mit Gott geredet hast, und ich sag dir, das kannst dein Partner, deine Partnerin und Partner, die können erzählen, wenn du aus dem Heiligtum rauskommst, bist nicht mehr derselbe, du bist verwandelt, du strahlst. Der Stephanus, als er gesteinigt wurde und angefeindet wurde, er strahlte wie ein Engel. Und das hat sie noch wütender gemacht. Weißt du? Und das ist diese große Veränderung, was Gott in uns wirkt. Der Segen. Du strahlst. Du bist glücklich. Der Gesegnete geht nicht mit dem Zeitgeist. Der Gesegnete macht nicht jeden Trend mit, jede Mode, jeden Modeschrei. Der Gesegnete lebt nach der Gnade. Mir ist Erbarmen widerfahren. Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Leute, müsst mal probieren, kommt zu Jesus. Das Leben eines Gesegneten ist von Gott geregelt. Wie wird man gesegnet? Du wirst von Gott geregelt, von Gott geführt. Und dann, wenn Gott dir grünes Licht gibt, dann kannst du gehen. Und das ist dann Rema. Das ist dann Kairos. Das Richtige im richtigen Augenblick. Gott muss uns den Rahmen für unser Leben vorgeben. Und solange wir nicht so weit sind, sind wir noch nicht gesegnet. Erst wenn wir überlaufen, wenn wir anderen abgeben können, wenn wir sagen, du, ich kann gar nicht alles verarbeiten, kannst nicht auch du noch was davon haben? Wir haben da in Kreuzberg, als wir hier nach Berlin gezogen sind, eine Armenierin, also armenische Christen, im Haus gehabt. Wir haben nur zufällig uns so kennengelernt, weil wir gesungen haben. Und die sagten, ja, ihr seid bestimmt auch Christen. Wir haben gesagt, ja, wir sind auch Christen. Und bei ihr ist das Folgendes passiert. Sie hat immer, ich wusste gar nicht, was Burgül ist. In Süddeutschland habe ich Burgül nicht gekannt. Da gab es Reis und was weiß ich. Aber hier Burgül, das ist so orientalische Körner sind das, okay. Und dann hat sie immer gekocht und dann sagte, wissen Sie, Frau Matudis, ich habe so viel gekocht, ich kann das gar nicht verarbeiten. Meine Leute essen gar nicht so viel. Könnten Sie auch noch was haben? Das ist ein Segen, ein Zeichen des Segens. Sie hat so viel gekocht, so viel verarbeitet und ihre Familie kann das nicht aufessen. So kann ich noch jemand anders weitergeben. Segen ist, dass du weitergeben kannst. Und wenn du was weitergeben kannst, dann bist du erst gesegnet, Bruder, Schwester. So, der Segen Gottes. Solange du Gott gehorchst, bist und bleibst gesegnet. Halt dich an dem Gesegneten. Ohne diesen Beistand, ohne diese Hilfe Gottes kannst nicht gesegnet werden. So, ich möchte noch frei weg sagen, auch Gesegnete, weil manche Leute denken, wenn ich gesegnet bin, oh, ich habe ein fantastisches Leben, bin auf Wolke Nummer 7. Und manche Leute denken, alles ist nur rosa-rot. Nein, auch Gesegnete haben Schwierigkeiten. Auch Gesegnete haben Kämpfe. Auch Gesegnete werden angefochten. Auch Gesegnete müssen Tiefen durchmachen. Und auch Gesegnete werden krank. Aber was heißt denn Psalm 23? Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Weißt, auch Gesegnete, auch Gesalbte. Ich denke nur an David. David wurde als König gesalbt über Israel. Aber 15 Jahre seines Lebens war er in Lebensgefahr. 15 Jahre, die Anfangsjahre, wurde bedroht, gejagt wie ein Kaninchen vom König Saul. Aber Gott gab ihm Kraft durchzuhalten. Und das ist auch ein Segen. Dass Gott dir Kraft gibt, durchzuhalten, dass du Stehvermögen hast, das ist Segen. Wenn du gesegnet bist, dann kann dir niemand widerstehen, dann kann dir niemand schaden, kann dich niemand hindern und dich kann niemand zerstören und auch niemand verfluchen und aufhalten. Da kann dir niemand was tun, denn der Herr ist mit dir und ist Gott für uns. Wer kann uns ruinieren? Wer kann uns zerstören? Ich lese in der Bibel hier, aber der Herr, dein Gott, wollte Biliam nicht hören, als der Israel verfluchen wollte, sondern wandelte den Fluch in Segen um. Und Geschwister, genau das ist, die Leute können fluchen, je mehr sie fluchen, je mehr sie zum Teufel reden und im Namen des Teufels reden, desto mehr segnet Gott dich. Und Gott wollte den Biliam und den Balak nicht hören und er verwandelte den Fluch in Segen, denn der Herr hat es sein Volk lieb. Gott hat dich lieb und deshalb verwandelt er jeden Fluch, der gegen dich ausgestoßen wird, welcher Form auch immer, der wird in Segen verwandelt. An dem Gesegneten beißt sich der Teufel die Zähne aus. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, hat der Herr gesagt. Und wenn Gott einen segnet, der ist gesegnet, der überlebt die Katastrophen. Wie heißt es in 1. Mose 9, Vers 1 vom Noah? Und Gott segnete Noah. Gott segnete Noah. Und wir alle stammen von dieser Sippe ab. Weißt du, der wurde hindurchgerettet durch die ganze Katastrophe. Weder Wasser, weder Feuer, noch der Teufel, noch wilde Tiere können den Gesegneten aufhalten. Ich bin begeistert. Schau den Abraham an. Gott sagt ihn hier, 1. Mose 12, Vers 2, und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und du sollst ein Segen sein. Selbst wenn du Granit beißen musst, Gott wird dir Gnade schenken. Schau dir Josef an, und der Herr war mit Josef und segnete ihn. Und er wurde Prinz von Ägypten. Wenn Gott mit dir ist, kann der Teufel, das Böse, das Negative, dir den Puckel runterrutschen. Entschuldigung. Aber das kann er machen. Der Gesegnete bleibt gesegnet unter allen Umständen. Egal was die Situation ist, wie die Stimmung ist, wie die Lage ist, wie die Großwetterlage ist, wie die politische Lage ist, wie die Marktwirtschaft ist, spielt keine Rolle. Der Gesegnete ist gesegnet. Gott segnet das Werk seiner Hände, was er tut. Und jetzt pass auch auf, Gott segnet nichts, was du nicht tust. Er segnet nur deine Werke, was du tust. Deine Arbeit, das, was zu dir gehört. Was wir tun in aller Schwachheit, das segnet er. Bringt mir zuerst mal dieses Stückchen Kuchen, sagt Elia zu der Witwe. Er segnet, wenn wir hingehen, wenn wir anklopfen. Er segnet, wenn wir bekennen und zu ihm stehen, zum Herrn stehen. Er segnet uns, wenn wir dienen, auch in kleinen, belanglosen, bagatellen Dingen. Er segnet uns, wenn wir zu ihm rufen. Wie segnet uns Gott? Segen ist für mich eine Entlastung. Ich lass los. Oh Herr, du bist hier. Auf Menschen werden wir, bedrückt. Von Menschen werden wir bedrückt, belastet. Da werden uns nur Lasten auferlegt. Aber wenn du zum Herrn gehst, Herr, hier, ich atme auf. Ich lebe hier auf. Segen ist Befreiung. Der Segen nimmt dir Druck, den Druck weg. Deshalb heißt es in der Bibel, und er schüttet es sein Herz vor dem Herrn aus. Das ist Segen. So viele positive Aspekte. Der Gesegnete wird nicht mehr bedrückt und erdrückt. Der hat Rückendeckung. Der Herr steht hinter ihm und sagt, mach. Ich bin bei dir, ich werde dir helfen. Du hast Gottes Aufmerksamkeit als Gesegneter und du weißt, wo das hinführt, in welche Richtung das geht. Du wirst vom Herrn geleitet. Gott sagt, ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Das ist der Segen. Das Angesicht Gottes ist nett und freundlich und liebevoll. Er leuchtet über dich und du bist wie ein Schneekönig. Halleluja, halleluja. Wie ein Schneekönig. Kann strahlen. Wenn Gott sein Angesicht über dein Leben leuchten lässt, dann strahlst du. Der Gesegnete weiß, ich bin von Gott so wertvoll geachtet. Gott hat mein Leben aufgewertet. Das ist ein Segen. Ich bin nicht mehr Hans Wurst. Ich bin nicht mehr Fußabstreifer. Ich bin nicht irgendwie ein Idiot und Verrückter und so, was weiß ich. Auch wenn wir Christen so bezeichnet werden. Zurzeit in Amerika geht eine ganz große Welle durch die Politik, durch die Medien, weil der Trump so ein bisschen religiös spielt und die Christen sind ein bisschen blemblem. Verstehst du, das sagen die Psychologen, die sind abergläubisch, egal was sie glauben. Verstehst du, die werden nicht mehr ernst genommen, weil die nur noch auf den Trump hören und so weiter. Nein, wir sollen auf Gott hören und nicht auf irgendeinen Politiker. Und auch wenn die Leute uns ein bisschen für dumm und unterbelichtet betrachten, wir wissen, wir sind Erleuchtete des Herrn in aller Liebe. Ich bin stolz. Ich kümmere mich nicht um die Ungläubigen, was die sagen. Die werden immer was zu sagen haben. Segen ist einfach, ich halte mich an die ewigen Zusagen Gottes, an seine Verheißungen. Was ich nicht habe, das werde ich mal haben. Was ich nicht bin, das werde ich einmal sein. Trotz aller Anfechtungen, der Gesegnete kennt Schwierigkeiten, weiß, was Krankheit, Nöte und Verluste und Misserfolge sind. Ja, der Gesegnete weiß, Niederlagen sind da. Die Feinde gönnen mir nichts. Denk an Isaak, die Philister haben einen Brunnen nach dem anderen zugeschüttet. Aber das hat weitergemacht. Christen machen weiter. Egal wie die Leute sich verhalten. Sie rechnen mit Gott und in der Dürre, in der Trockenheit, in der Notzeit hat Isaak einfach weitergesät. Und er erntete, halt dich fest, hundertfach. So steht es in meiner Bibel. Christen, wahre Gläubige wissen, sie müssen sich vor gar nichts fürchten, vor etwas erschrecken. David wusste, Gott ist bei mir. Gott, seine Kraft ist bei mir. Er geht mir voran. Ich halte mich an Gott. Der Gesegnete weiß, wenn Gott segnet, dann wird man nicht bitter, traurig, dass man Depression bekommt. Weißt du, du kriegst nicht alles, aber du wirst eines Tages alles bekommen, was Gott verheißen hat. Denn Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und Gott hat immer gute Gedanken mit uns. Das kann ich freiweg sagen aus meinem persönlichen Leben. Und Gott hat alles wieder gut gemacht. Oder macht wieder gut. Wir sind stark, wenn wir überall in der Gegenwart Gottes sind und uns dessen bewusst sind. Mein Gott ist bei mir. Ich bin gesegnet. Wenn ich nach Hause komme, ich jede Treppe, wo ich steige, und dann raufgehe und sage, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Und wenn ich dann oben bin, ich traue mir manchmal den Schalter nicht einzuschalten, dann schlägt bei mir die Sicherung aus. Oder die Lampe brennt durch. Weil ich so voller Kraft, voller Lob, voller Herrlichkeit bin. Der Gesegnete ist auch in den schwersten Stunden ruhig und gelassen. Der Gesegnete, der kann auch Schmerzen ertragen. Und er weiß, ich werde von Gott getragen. Wenn ich nicht mehr laufen kann, ich werde von Gott abgeholt. Der Gesegnete, der spürt die Wirkung des Segens. Gott ist mit mir. Gott ist bei mir. Gott versorgt mich. Ich bin nicht unterversorgt. Auch wenn du Hartz IV hast, auch wenn du Mangel hast, auch wenn du nicht viel hast, auch wenn du ganz kleine Rente hast oder gar keine Rente hast. Weißt du, früher haben die Leute keine Rente gehabt und sind auch haben sie überlebt. Wie auch immer. Wer zum Volk Gottes gehört, der steht grundsätzlich unter dem Segen Gottes. Grundsätzlich. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jesus aufgenommen hast, in einem ehrlichen Herzen, ja Herr, dann bist du ein Gesegneter Gottes. Da musst du nicht mehr Knöpfe abzählen. Bin ich nicht? Ja, ich bin. Doch, ich bin's. Nein, spare dir diese Mühe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin gesegnet. Auch wenn mir alles genommen wird. Auch wenn mir alles abbrennt. Auch wenn ich ausgeraubt werde. Gott hat schon allein den Menschen, wenn du an Gott anfängst zu glauben, schon allein der ganzen Menschheit versprochen, seid fruchtbar und mehret euch. Und er segnete, Gott segnete jeden Tag. Wenn morgens die Sonne aufgeht, da kommt die gesegnete Sonne auf. Und wenn du dann dein Salat isst oder dein Schnitzel, verstehst du, und Gott segnete die Tiere. Und ich brauche nichts anderes. Weißt du, ist es was ganz Schlimmes, ich werde am Sonntag noch darüber sprechen. Weißt du, der Teufel, die Moslems, die übernehmen mehr und mehr unsere Gesellschaft. Heutzutage die Hähnchen von Wiesenhof, die werden nach islamischem Recht geschlachtet. Verstehst du? Oder auch die ganzen Metzger, die haben sich so umgestellt, dass der Imam zuerst ein etwas aus der Sure liest und das Fleisch segnet. Die meisten wissen gar nicht, was mit denen passiert. Wie muslimisch wir schon entschlossen sind. Ich brauche denen ihr Segen nicht. Mein Segen kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich brauche keine muslimische Segnung in meiner Speise. Und deshalb, Geschwister, ist so wichtig, dass wir vor dem Essen beten, Herr, segne du meine Speise. Und dann kann der Imam gehen, wo er will. Aber du siehst, wie unsere Gesellschaft schon übernommen ist. Und die meisten haben es gar nicht gemerkt. Und deshalb sagt auch Paulus an die Korinther, und wenn wir müssen uns gar keine großen Gedanken machen, was ist denn, wenn es den Dämonen geweiht ist. Lasst euch schmecken. Verstehst? Aber segne du dein Essen. Segne du dein Salat. Verstehst? Was glaubst du, Demeter? Die Leute gucken nach dem Mond und sehen die Pflanzen nach der Mondstellung und die Sternenstellung und so weiter, diesen ganzen Aberglauben, dann dürft ihr so gar nichts mehr essen und gar nichts mehr trinken. Deshalb, ich segne immer das Essen. Brauchst nicht viel sagen. Herr, segne das Essen. Segne meine Mahlzeit. Danke, Herr, für diese Speise. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Da kann der Teufel spucken, so viel er will. Den ganzen Koran vorlesen. Von mir aus. Verstehst? Gegen den Segen Gottes ist der Mensch, die Menschen, die Religionen machtlos. Die Dämonen machtlos. Gegen den Segen Gottes. Und Gott sagt, was ich gesegnet habe, das ist gesegnet. Die Tiere sind gesegnet, das Wasser ist gesegnet, die Erde ist gesegnet. Oh Gott, Gott segnet. Lies mal die ersten paar Kapitel der Bibel. Die Familie ist gesegnet. Nicht, meine Familie ist verdorben, verflucht und was weiß ich. Die mag sein, aber von Gott aus ist sie gesegnet. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Gott gab uns sein Wort, seine Bestimmungen. Deshalb, ich reg mich nicht auf über die Ungläubigen, über die Moslems, über den Teufel, den Antichristen oder was weiß ich. ich halte mich an die Zusagen Gottes. Er sagt, ich bin bei dir und ich werde mit dir sein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und das erwarte ich. Herr, segne diese Mahlzeit. Und dann nehme ich das Wasser. Was glaubst du, wie viel Chlor und wie viel, was weiß ich, was für Zeug da drin ist? Aber ich sage, danke, Vater. Und alles, was mit Danksagung empfangen wird, Geschwister, mit Danksagung, das ist gesegnet. Und das Geld ist ein schmutziges Geld. Jede Euronote ist, was weiß ich, Diebe haben in der Hand gehabt, Räuber haben es vielleicht in der Hand gehabt, Verbrecher haben es in der Hand gehabt, Hure haben es in der Hand gehabt. Aber Herr, das, was du gereinigt hast, ist rein. Den Reinen ist alles rein. Halleluja. Deshalb, viele Leute sagen, ich nehme kein Geld in der Hand. Juden haben es nicht einmal, das Geld auch in der Hand genommen. Dann sagt Jesus, wessen Bild trägt die Münze des Kaisers? Dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und weißt du, was Gott gehört? Die Ehre. Dir gehört, gebührt die Ehre. Halleluja. Erwarte Gutes, und du wirst Gutes ernten, von Gott bekommen. Nicht alles ist für dich gut, was du denkst, dass es gut wäre, was du unbedingt haben müsstest. Lass dich segnen. Als der Herr Jesus von dieser Erde ging, weißt du, was er über die Gemeinde, die Gläubigen getan hat? Er hat seine Hände ausgestreckt und er segnete sie und er verschwand. Alles, was wir vom Glauben, vom Evangelium her haben, ist alles gesegnet. Da musst du nicht groß fragen, ist das gut? Nein, nimm das aus der Hand Gottes und steh zum Haus Gottes, zum Heiligtum Gottes, zur Gegenwart Gottes und ruhe in Gott. Auch das ist Segen. Eine gesegnete Ruhe. Dass sie nicht auf dem Friedhof begraben werden. Nein, in Gott ruhen. Einfach in Gott geborgen sein. Gesegnete sind immun gegen alle Hektik, allen Stress, gegen Flüche, welcher Art auch immer. Du bist nicht mehr empfänglich dafür. Keine Sorge. Wenn du einmal gesegnet wurdest, einmal, und wenn du einmal so einen Lichtmoment hattest in deinem Leben, du bist für immer gesegnet. Wenn du das einmal in deinem Leben hast, es gibt kein Zurück für den Segen. Wie hat doch der Esau geplärrt und geheult und rumgemacht. Der wollte sogar seinen Bruder umbringen. Der dachte dann, der Segen würde auf mich kommen oder auf ihn kommen. Und dann sagt Isaac, Junge, ich habe keinen Segen mehr für dich. Der Segen ist schon vergeben. Und Gott hat an dir und für dich und mich den Segen schon vergeben. Es gibt keinen anderen Segen. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Halleluja. Und der Herr Jesus wird eines Tages zurufen vom Himmel aus den Wolken und sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Was sind die Gesegneten des Herrn? Die durchgehalten haben, die treu waren, die einfach Ausdauer hatten, die nicht gleich das Handtuch geworfen haben. Das sind die Gesegneten, die nicht gleich weggelaufen sind und die nicht gleich frustriert waren. Ach, das klappt sowieso nicht. Nein, die Gesegneten, die haben nicht resigniert. Das sind die Gesegneten, weil sie in sich etwas haben. Das ist der einzige große Unterschied ist zwischen Christen und Nicht-Christen. Die Christen haben etwas, das sie 5 Sekunden länger durchhalten. 5 Sekunden. Verstehst du? Nicht gleich alles hinschmeißen und weglaufen und schimpfen, wenn Schwierigkeiten kommen. Sie wissen, das ist alles normal. Gott selbst wacht dann über seine Kinder. Und der Gesegnete kann sagen, komm, macht, was ihr wollt. Regt euch nicht auf. Ich denke nur an Abraham. Als Lot und Abraham auseinandergingen, da ist der Gesegnete so arrogant, so eingebildet. Willst du zur Linken gehen, gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Will, du kannst überall hingehen. Gott segne mich überall auf der Höhe und auch im Tal. Und du wirst gesegnet. Egal wo du bist, wenn du das Gesegnete tust, wirst du Kraft haben, durchzuhalten. Und auch in der kargen Gegend wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben, wirst du die Wunder Gottes sehen. Wohlergehen ist ein Ausfluss der Gnade Gottes, des Segens Gottes. Wenn du über eine Sache keinen Frieden hast, dann ist kein Segen. Deshalb Segen ist auch, dass du Frieden hast. Oh, ich habe so Frieden. Ich weiß, es ist hart, es ist nicht einfach, wird mir nichts erspart, aber ich habe Frieden. Auch wenn du nichts zu bringen hast, auch wenn es nichts passiert. Wir können einfach uns an den Herrn halten, auch sogar in unfruchtbare Gegenden können wir glücklich sein. Wie heißt es vom Josef hier? Josef hier, Gott machte ihn aus ihm einen Mann, dem alles glückte. Das ist gesegnet sein, dem alles glückte. Auch wenn er ins Gefängnis kam, es glückte ihm. Auch wenn er Probleme hatte und vergessen wurde, es glückte ihm. Weißt du, viele Leute verstehen den Segen nicht. Die denken, es muss alles funktionieren, es wird gebuttert und wie geschmiert, alles gehen wie auf Rosen. Nein, bei Josef lief alles gar nicht so, wie es laufen sollte. Aber bei ihm glückte es alles. Weil Gott seine Hände mit dem Spiel hatte. Noch ein paar Worte ganz schnell. 5. Mose 11, Vers 8, Vers 26. Und Gott spricht hier, was wir tun sollen, wenn er segnet, oder wie er uns segnet, und dass er uns segnet. Und er spricht hier, ich lege euch heute vor, den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht, den Geboten eures Gottes. Ich lege euch den Segen vor. Psalm 1, da wird uns der Segen nochmals vorgelegt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und denkt über sein Gesetz nach, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser und er bringt seine Frucht, nicht immer, nicht jede Woche, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Und unsere Zeit ist nicht immer, dass wir nur produzieren, 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 zu seiner Zeit. Der Gesegnete ist wie ein Baum an den Wasserbächen. Und Sprüche 10, Vers 6. Der Herr, des Herrn Segen macht reich, ohne Mühe, ohne Schwitzen, habe ich vorhin gesagt. Und Sprüche 11, Vers 11. Durch den Segen der Frommen wird eine Stadt erhoben, eine Gemeinde, eine Familie. 5. Mose 16, Vers 15. Der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Einkommen, egal wie hoch dein Einkommen ist. Und Jeremia 17, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Verlass dich auf den Herrn, nicht auf Menschen, auch nicht auf den Pastor, auch nicht auf den Bruder und Schwester. Verlass dich auf den Herrn und Gott wird dich mit allen Segnungen überschütten, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen, 5. Mose 28, Vers 2, werden über dich kommen, die Segnungen zuteil werden, alle diese Segnungen, die Gott hier gesprochen hat. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, kannst ja selber weiterlesen. Verstehst? Und das ist keine Spekulation, du wirst gesegnet, wenn du das tust. Und zwar, hör auf die Stimme des Herrn. Die Leute damals haben keine Bibel gehabt, kein Altes und kein Neues Testament, aber sie haben die Stimme Gottes im Herzen gehabt. Weißt du, sie haben Gott gehört. Oh, das ist der Heilige. Die Leute haben früher gewusst, was der Heilige ist. So wie heute jeder weiß, wie benimmt sich ein Christ. Ein Christ, weißt du, da brauchst du keine Bibel. Ich brauche keine Bibel. Ich weiß, wie ich benehmen soll. Frag noch, was würde Jesus tun? Das ist ganz einfach. Und du durchbrichst die Barrieren. Und du wirst gesegnet. Und schau dir den Hiob noch ganz kurz an. Der Hiob wurde, dem wurde alles genommen. Der hat sehr viel gelitten. Und da heißt es, und der Herr segnete fortan Hiob mehr als einst. Bleib Gott treu. Und Gott wird dich segnen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns hilfst, treu zu bleiben, in kleinen Dingen, auf die innere Stimme zu hören, auf den Heiligen Geist zu hören, auf dein Wort. Heute haben wir die Bibel und wie glücklich sind wir zu preisen, dass wir die Bibel haben. Herr, und du willst unsere Seele reinigen von allen negativen Dingen. Du willst uns lehren, auf dich zu hören. So wie du die Alten da gesegnet hast, den Abraham, den Hiob, den Isaac, den Jakob, den Josef. Herr, du hast die Kinder Gottes Israel gesegnet und versorgt mit allem, was sie brauchten. Genau das Gleiche kannst du auch heute tun. Danke, Herr Jesus. Du bist noch der gute alte Gott von einst. Du veränderst dich nicht. Du bleibst derselbe in alle Ewigkeit. Nur wir Menschen, wir haben den Glauben an dich verloren. Der Teufel hat uns so viel Negatives erzählt und uns belogen und betrogen. Aber ich freue mich, dass ich dein Wort habe und dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Auch in dunklen Stunden. Danke, Herr Jesus. Segne meine Geschwister, segne meine Freunde. Segne die diese Predigt heute hören, noch im Internet, Herr Jesus. Sei du mit ihnen und gib ihnen viel Gnade, dass es Segen Gottes fließen möge, dass Ströme lebendigen Wassers von ihren Leibern fließen möge. Und alles, was überfließt und überläuft, ist der Segen Gottes. Herr, ich möchte ein überlaufendes Leben für mich haben, für die Gemeinde und meine Geschwister und Freunde miterleben, dass sie das erleben. Groß ist der Herr. Halleluja. Amen. Du bist gesegnet.